Wir wollen heute Morgen miteinander einen Text aufschlagen, der uns direkt zum Kreuz führt und auch etwas davon zeigt, was nach der Kreuzigung dann geschehen ist. Johannes Evangelium, Kapitel 19, lese ich uns von Vers 38 bis 42 vor. Johannes Evangelium, Kapitel 19, die Verse 38 bis 42. Dort werden uns zwei Menschen vorgestellt, Jünger vorgestellt, zum einen Josef von Arimathea und zum anderen der Nikodemus. Johannes 19, Verse 38 bis 42 lese ich uns vor, dann bete ich mit uns noch und dann können wir die Fenster wieder schließen. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es, da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir kommen zu dir und durch dich zu unserem himmlischen Vater. Nun sitzen wir hier vor dir, nun stehen wir hier vor dir und wir, Herr, bekennen es, dass wir Hilfe brauchen. Dein Wort mit Freude aufzunehmen, aber auch deine Hilfe beim Erklären deines Wortes, dass du unsere Herzen anstößt, dass ein jeder, der hier ist, ganz persönlich vor deinem Angesicht sich hingestellt sieht. Ja, Herr, wir wollen auf dich hoffen, dir vertrauen. Wir bemerken, wie schwach wir selbst sind. Du, Herr, bist unsere Hoffnung und dich wollen wir bitten um deine Gnade und deinen Segen. Amen. Ja, wir können die Fenster wieder schließen. Heute wollen wir noch einmal Menschen unter dem Kreuz uns anschauen. Das ist ganz interessant übrigens, dass diese beiden hier, die uns vorgestellt werden, nach der Kreuzigung mit ihrem Handeln auftreten. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die Kreuzigung auch miterlebt haben. Und sie selbst auch mit dabei gewesen sind, denn sie sind so schnell dann, nachdem auch der Herr Jesus gestorben war, zu dem Pilatus gekommen und haben um den Leib gebeten, Josef von Arimathea, dass es gar nicht anders möglich ist, als dass sie selber der Kreuzigung auch beigewohnt sind. Was sind es überhaupt für Menschen gewesen, diese beiden, die uns hier genannt werden, Josef von Arimathea und Nikodemus. Der eine war ein Josef von Arimathea, ein Ratsherr, ein reicher Mann. ein angesehener Mann. Nikodemus, wir wissen von ihm, dass er ein Lehrer war und von dem Herrn Jesus einmal als der Lehrer Israels angesprochen wird in Kapitel 3 vom Johannesevangelium. Wir könnten noch einige mehr Informationen von Ihnen sammeln. Wir wollen aber heute Morgen uns drei Dinge ganz besonders anschauen am Anfang, wenn wir auf sie blicken. Wir wollen uns anschauen, wie sie in der Schule Jesu gestanden sind und was sie in dieser Schule selber auch gelernt haben. Und dann schauen wir darauf, wie sie unter dem Einfluss des Werkes Jesu wirklich Veränderung auch erfahren haben und wie sie dann hier in unserem Text auftauchen und den Herrn Jesus versorge und ihn dann auch beerdige. Beginnen wir noch damit, dass wir den Johannes mal zu uns sprechen lassen im Johannesevangelium, im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Da taucht nämlich unser Nikodemus auf. Und der Nikodemus, das war jemand, der lernen musste. Ganz erstaunlich. Johannesevangelium Kapitel 3, da heißt es, dass der Nikodemus mitten in der Nacht zu dem Herrn Jesus gekommen ist, Vers 2, und Folgendes gesagt hat: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das war für den Nikodemus etwas, mit dem er gar nicht umgehen konnte. Wie kann ein Mensch geboren werden, fragt er deswegen, wenn er alt ist, er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Das ist also für ihn etwas, mit dem er gar nicht viel noch anfangen kann. Und der Herr Jesus sagt dann nachher zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Also der Nikodemus befindet sich in der Schule Jesu und er muss erst einmal für sich lernen, dass er wiedergeboren werden muss. Und jetzt möchte ich das mal versuchen, ein klein wenig auch uns darzulegen. Wir haben hier jemand vor uns, der als Lehrer Israels das Alte Testament sehr gut kannte. Und trotzdem hat er bis zu der Zeit, wo nun auch die Begegnung mit dem Herrn Jesus da war, noch gar nicht verstanden, was das ganze Alte Testament auch lehrt. Und worauf es dem Alten Testament ankommt, dem kommenden Erlöser zu vertrauen, dem Messias. Und das war etwas gewesen, wo er vielleicht hätte, wenn man ihm einzelne Fragen gestellt hätte, antworten können: Was steht in diesem Abschnitt im Alten Testament? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt: Oh ja, ich kenne den Abschnitt ganz gut und kann ihn auch wiederhole. Aber er selbst hatte noch gar nicht eine Wiedergeburt erlebt. Und ich möchte das ganz klar sagen: Im Alten Testament sind alle, die an den kommenden Erlöser geglaubt haben, Menschen gewesen, die wiedergeboren waren. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wir haben hier nicht zwei unterschiedliche Kategorien von Kindern Gottes. Nicht Wiedergeburt erst nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes, wie ganz viele es lehren. Nein, wenn jemand im Alten Testament den kommenden Erlöser in seinem Herzen aufgenommen hatte im Glaube, dann nur, weil Gott sein Herz erneuert hat. Nur, weil Gott auch ihn persönlich erneuert hat. Und jetzt ist das für den Nikodemus etwas, was ihn sprachlos werden lässt. Und das wäre gut, wenn wir auch sprachlos werden würden, wenn wir für uns vielleicht genau dieses noch gar nicht erlebt habe. Ich kann vieles sagen unter Umständen über Gott, über das Wort Gottes. Aber wenn der Herr Jesus mit mir heute Morgen redet und nun mir das vorlegt, wie steht es eigentlich mit deiner Wiedergeburt, könnte ich ihm gar keine Geschichte erzählen und sage, oh, mein Herz ist wirklich auch erneuert worden. Und der Nikodemus hatte das zu lernen, der Herr Jesus hat ihn in seine Schule genommen. Und er hat aber auch lernen dürfen mit der Hilfe vom Herrn und das dürfen wir auch. Nun, nicht nur der Nikodemus war in der Schule Jesus, sondern auch der Josef von Arimathea. Und von ihm wird es mal ganz wörtlich auch so gesagt, im Matthäusevangelium taucht er auf im 27. Kapitel, wo die gleiche Geschichte, die ich euch jetzt im Johannesevangelium vorgelesen habe, auch noch einmal berichtet wird. Und da heißt es im Matthäusevangelium im 27. Kapitel und im 57. Vers in folgender Weise: Als es nun Abend geworden war, Matthäus 27, Vers 57, kam ein reicher Mann von Arimathea namens Josef, der auch ein Jünger Jesu geworden war. Was meint das überhaupt, der auch ein Jünger Jesu geworden war? Nikodemus ist in die Schule des Herrn Jesus gegangen. Und der Josef von Arimathea war auch ein Schüler Jesu. Ein Jünger Jesu ist nichts anderes als jemand, der in der Schule Jesu sich befindet. Und das ist etwas, wo man in der Gemeinschaft mit Jesus Christus lernt. Er ist der Lehrer und wir sind seine Schüler. Und so wir auch ganz bewusst unsere Schule, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, was immer auch immer besucht habe, so ist es auch mit dieser Schule Jesu. Wenn wir Jünger Jesus sein wollen, dann ist es gar nicht anders möglich, als dass wir in der Schule Jesu uns befinden. Und er ist derjenige, der uns lehrt und unterweist. Nun, habt ihr eure Stunde in der vergangenen Woche, die Klassenstunde und die Lehreinheiten, die der Herr euch geben wollte, mitgenommen? Was habt ihr gelernt in der vergangenen Woche? Das ist eine Frage, die nicht nur ich jetzt euch hier so stelle, sondern die sich jeder Einzelne auch für sich selbst stellen kann. Er kann sich genau diese Frage stellen. Wenn ich ein Jünger Jesu bin, und jetzt, ich nehme das einfach mal so an, dass keiner hier also aufsteht und sagt, nein, ich will ein Jünger Satans sein, ich will nicht ein Jünger Jesu sein. Also ist für mich eigentlich gar nicht erstrebenswert, ein Jünger Jesu zu sein. Ich will der Finsternis folgen und möchte gar nicht das Licht sehen. Ich denke mal, alle, die hier sind, die würde von sich aus sagen, oh ja, ich möchte auch ein Jünger Jesus sein. Und dann ist es genauso wie früher, wenn man die Schule schwänzt, und das habe ich sehr viel gemacht, dann ist das etwas, was also dazu führt, dass man die Klasse wiederholen muss. Und ich will damit sagen, die Schule, die der Herr Jesus uns geben möchte, es wäre ganz schlecht, wenn wir sie schwänzen würden. Es wäre ganz schlecht, wenn wir da nicht den Unterricht, den er uns geben möchte, auch selber besuchen. Ich möchte euch ermutigen, in der Schule Jesu zu bleiben. Manches Mal verstehen wir den Zusammenhang nur sehr schlecht von unserem eigenen Leben zu dem, was wir in der Bibel lesen. Das ist ein ganz großes Problem für ganz viele Menschen überhaupt, aber auch für Christen ist es ein großes Problem. Sie sagen sich dann, was hilft mir das jetzt, wenn ich das erste Chroniksbuch lese? Da habe ich also nachher draußen in meiner Arbeit oder in der Familie diese und jene Probleme. Und dann begreifen sie gar nicht, dass genau das, was Gott in seinem Wort sagt, für sie und ihr Leben eine ganz wichtige Hilfe ist, ohne die sie nicht leben können. So ist die ganze Bibel von Gott also auch inspiriert und angeleitet. Alle, die sie aufgeschrieben haben, diese unterschiedlichen Autoren, haben sie für unser Leben aufgeschrieben, unter Gottes Leitung. Und ich möchte euch Mut machen, diese Schule immer wieder zu besuchen und weiter auch zu lernen und zu wachsen. Ganz viele wundern sich als, warum habe ich so viele Probleme? Warum habe ich so viele Schwierigkeiten? Nun, es kann sein, wie bei mir früher, ich habe eine Menge Schwierigkeiten in der Schule gehabt und es lag ganz einfach daran, ich war zu faul zum Lernen und ich habe keine Lust gehabt, den Unterricht zu besuchen. So habe ich also ganz viele Tage versäumt, bin einfach gar nicht in die Schule gegangen. Und am Ende ist natürlich dann auch kein gutes Zeugnis dabei herausgekommen. Und so möchte ich euch heute Morgen ermutigen, die Schule des Herrn Jesus Christus weiter auch zu besuchen. Es wird nochmal von dem Josef von Arimathea etwas gesagt. Das gehört auch mit zu der Schule Jesu, in der er sich befand. Und deswegen möchte ich euch das gerne auch noch vorlesen. Und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 43. Da steht Folgendes über ihn. Da heißt es, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Nikodemus ist in der Schule des Herrn Jesus und muss lernen, was es bedeutet, ein neuer Mensch zu werden. Josef von Arimathea ist in der Schule des Herrn Jesus und hat diesen Unterricht. Der Herr hat ihn unterwiesen. Er ist ein Jünger Jesu. Und er ist es auch, der gelernt hat, mit Gottes Hilfe auf das Reich Gottes zu warten. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist er jeden Tag an den Bahnhof gelaufen, hat sich aufs Bänkle gesetzt und dann gewartet, ob ein Zug kommt? Also so warten wir normalerweise. Oder an der Bushaltestelle, wenn wir zur Schule gehen, wie auch immer. Das ist unser Warten. Von daher kennen wir das Wort Warten. Ja. Aber wie wartet man eigentlich auf das Reich Gottes? Und was hat es für den Josef von Arimathea für eine Bedeutung gehabt? Hat er auf das erste Kommen des Herrn Jesus Christus gewartet? Ja, darauf hat er gewartet. Gott hat ihn angeleitet, darauf auch zu warten. Und auf was wartet ihr jetzt eigentlich? Auf was warten wir? Ist doch eine Frage, die man auch mal sich stellen kann. Was sind unsere Erwartungen? Von daher kommt es ja, da steckt das Wort mit drin, warten, Erwartung. Was habe ich für eine Erwartung für mein Leben? Wir sind jüngere Menschen hier und aber auch ältere Menschen. Was erwarten wir eigentlich? Worauf gehen wir zu? Was ist das, was uns also vor Augen steht und auf das wir uns ganz bewusst zubewegen? Wenn ich auf das Reich Gottes warte und mich auf das Reich Gottes zubewege, dann bin ich jemand, der immer eigentlich meine Augen ausgerichtet habe auf den, der das Reich Gottes bringt. Das ist der Herr Jesus Christus selbst und ich warte auf sein zweites Kommen. Das ist für uns heute eigentlich diese Situation. Wir warten auf sein Kommen. Wir tun das aber nicht untätig. Das ist das, was der Herr Jesus Christus seiner Jünger extra erzählt hat. Wenn ihr nun auf mich wartet, dann bitte denkt daran, dass ihr in dieser Zeit auch mir dient und in der Weise auch recht euer Leben führt. Auf was ist unser Leben ausgerichtet? Ist es auf das Reich Gottes ausgerichtet? warten wir auf dieses Reich Gottes? Was hat es überhaupt für eine Bedeutung in unserem Alltag? Jetzt sitzen wir hier im Haus Gottes, in der Gemeinde zusammen. Und da kann man natürlich dann sagen, ja, das Reich Gottes ist was ganz arg Wichtiges. Aber jetzt stelle ich dir mal die Frage, morgen, wenn du in deinem Leben auch deiner Arbeit nachgehst, tust, was du tust, was hat dann das Reich Gottes für dich für eine Bedeutung? Inwiefern ist es für dich etwas, was da ist und worauf du zugehst und wartest? Was du erwartest? Ist es wirklich so? Oder erwarten wir vielmehr Dinge, die wir in dieser Welt einfach auch ansteuern als Ziele und sagen dann, ja, das muss fertig werden und das muss ich noch machen und da muss ich noch auch Hand anlegen und eine Arbeit verrichten. Das ist dann etwas, was natürlich auch dazugehört zum Leben, aber was das Leben nicht wirklich ausmacht. Wollen wir nicht auch Menschen sein, die vor allem auf den Herrn und seine Wiederkunft warten und ausgerichtet sind auf ihn und von daher unser ganzes Leben auch betrachten und es auch anschauen. Das wäre etwas, wo für jeden einzelnen Tag unseres Lebens ein Licht hereinbrechen würde und wir uns dann die Frage stellen könnten, was hat jetzt heute mein Tag für eine Bedeutung für das Reich Gottes? Herr Jesus, hilf du mir heute diesen Tag als ein Tag zu leben, wo ich dein Reich vor Auge habe. Das wäre eine ganz praktische Sache, mal so den Herrn Jesus zu bitten und auch ihn darum anzurufen. Herr, ich möchte heute ein Leben führe an diesem Tag, welches auf dein Reich hin ausgerichtet ist. Ja? Dann kann es sein, dass was weiß ich was für alles mögliche und unmögliche Nachrichten an mich herandringe und dann sage ich so, jetzt schalte ich mal den weltlichen Funk ab und jetzt stelle ich mal wieder den Sender Gottes ein und höre die Botschaft, die aus dem Reich Gottes zu mir kommt. Macht es bitte, weil sonst kann es sein, dass ihr viel mehr von dieser Welt beeinflusst und gesteuert werdet, als dass Gott in der Lage ist, euch wirklich auch auszurichten auf ihn hin. So, aber jetzt gehen wir ein Stückchen weiter. Wir schauen auf Josef und Arimathea und Nikodemus. Sie sind in der Schule Jesus. Sie müssen lernen, was es heißt, ein neuer Mensch zu werden durch Gottes Gnade, durch Gottes Geist. Sie müssen lernen, was es heißt, in der Schule Jesu zu sein und auf das Reich Gottes zu warten. Da sind sie dabei gewesen, das zu lernen, sich darin zu üben. Aber nun stehe sie, und das ist das, was so als zweites wir uns besonders betrachten wollen, nun stehe sie unter dem Einfluss des Werkes Jesu Christi. Manches Mal wäre es ganz interessant, eine Biografie in der Hand zu haben von einem einzelnen Mensch wie dem Josef und Arimathea oder Nikodemus und alle diese Lücke aufgefüllt zu haben, so nach Johannes 3, wo er den Herrn Jesus in der Nacht besucht hat, wie geht es dann überhaupt weiter? Wir erfahren dann später noch, dass er sich einmal vor den Herrn Jesus eingesetzt hat bei seiner Kollege vom Hohen Rat und gesagt hat, warum verurteilt ihr ihn vorschnell? Aber wir wissen so viele Dinge gar nicht über ihn und über Josef von Arimathea, wo wir im Grunde genommen ganz gerne nachlesen würden und sagen würden, wie ging es ihm an diesem Tag? Und jetzt zum Beispiel hat die Bibel uns nichts darüber aufgeschrieben, dass sie selber auch unter dem Kreuz standen und wie sie das Kreuz Jesu erlebt haben. Das ist nicht aufgeschrieben worden. Aber eines kann ich von ihrer Reaktion nach der Kreuzigung, die haben wir ja heute auch gelesen, als der Josef von Arimathea um den Leib Jesu bat, eines kann ich ganz klar sagen, der Einfluss von dem Werk des Herrn Jesus Christus, angefangen von dem Zeitpunkt, wo sie ihn kennengelernt haben, bis hin zu der Kreuzigung, war ein ganz großer, mächtiger, gewaltiger Einfluss. Und darf ich das mal euch so mitgeben, während wir uns jetzt selber so unter das Kreuz stellen und dem Herrn Jesus zuhören, wie er vom Kreuz herunter spricht und wie er Worte sagt, die sein Vertrauen zum Vater ausdrücken. Also mein Gott, so sagt er vom Kreuz herunter, wenn er mit dem Vater redet. Oder Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist Vertrauen, welches da von ihm zu seinem himmlischen Vater auch ganz deutlich sichtbar wird. Wenn wir das vor Augen haben, wenn wir das sehen, wie er sich gekümmert hat dort am Kreuz um Maria, seine Mutter, und sie in die Hände von dem Johannes gegeben hat. Sie war wahrscheinlich Witwe gewesen und seiner Fürsorge anbefohlen hat. Also der Einfluss des Werkes Jesu Christi auf Nikodemus und auch Josef von Arimathea war ein ganz gewaltiger Einfluss. Ich will euch mal einen Vers lesen aus dem 1. Korintherbrief, und zwar aus dem 1. Kapitel und dort der 18. Vers. Es ist ein ganz bekannter Vers. Dort heißt es: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Der Einfluss des Herrn Jesus Christus auf mein Leben, dieser Einfluss ist es, der mein Leben auch alleine verändern kann. Diese Gotteskraft, die von dem Wirken des Herrn Jesus Christus herkommt, von seiner Erlösung, ist die einzige Kraft, die mich zu einem lebendigen Christen machen kann. Das ist wichtig zu verstehen. Der Einfluss, den der Herr auf Josef von Arimathea und Nikodemus ausgeübt hat, war einer, der ihr ganzes Leben verändert hat. Und diesen Einfluss brauchen wir mehr als alles andere. Ihr könnt von euch aus ganz viele Ideen haben und Gedanken euch machen, wie ihr als Christen leben wollt. Und ihr könnt euch hunderte Mal und tausende Mal Dinge entschließen, die ihr tun wollt für den Herrn Jesus Christus und wie ihr leben wollt und aufstehen und die Bibel lesen und beten und Zeugnis geben und was weiß ich auch alles noch sonst, was man sich überlegen kann. Aber das eine, das kann ich euch ganz, ganz, ganz einfach und klar sagen: Wenn ihr nicht die Kraft Gottes in eurem Leben erfahrt und das Werk Jesu Christi nicht für euch eine Bedeutung hat, dass ihr es auch hört, dass ihr es aufnehmt in eurem Herzen mit dem Vertrauen, dass dieses Werk das Werk ist, was euch zu retten vermag und verändern kann. Wenn das nicht geschieht, oder dann könnt ihr Jahrhunderte versuche, ein Christ zu sein, aber es wird euch nicht gelingen. Das, was Josef von Arimathea und den Nikodemus verändert hat, das war das Werk des Herrn Jesus Christus. Im Römerbrief sagt der Paulus es mit der gleichen oder ähnlichen Worte, der gleiche Sinn, so muss ich es vielleicht auch sagen. Römer 1, Vers 16, da steht Folgendes, ich lese es mal vor: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Nun, Ich weiß nicht, wo ihr genau steht in eurem Leben mit dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, was euch die letzten Tage ganz genau bewegt hat und welche Gedanken ihr hattet oder nicht hattet. Aber das eine, das weiß ich, dass das, was euer Leben verändern kann, damit zu tun hat, was Jesus als Erlöser vollbracht hat. Und das ist jetzt nun auch wieder so eine Angelegenheit, wo ganz viele Christen für sich selbst gar nicht so leicht sich tun, das wahrzunehmen. Was brauche ich überhaupt? Ich habe doch schon alles verstanden. Nun ist es doch Zeit zu handeln. Ganz viele machen das genauso. Und das ist das, wo ich euch aber es zurufen möchte, wir brauchen noch viel mehr dieses Verständnis, was die Mutter von dem Wilhelm Busch hatte, von dem Pfarrer Wilhelm Busch, die einfach auch am Ende ihres Lebens noch viel, viel mehr und besser es gelernt hatte. Ich brauche selbst dafür, wenn ich einen Pfannkuchen mache, brauche ich den Herrn Jesus, dass ich das richtig machen kann. Und jetzt stehen wir so in dieser Situation und fragen uns mal, woher hat sie das gelernt? Wer hat ihr das beigebracht? Oh, das war eine Schule, in der sie sich befunden hat, ihr ganzes Leben über. Und mehr hat der Herr Jesus Christus ihr das aufs Herz gelegt. Du brauchst mich mehr als alles andere. Ich bin wichtiger für dich als alles andere. Und das war ihr dann auch etwas geworden, was sie ihrem eigenen Sohn, dem Wilhelm Busch und auch den anderen Kindern hat weitergeben können. Was brauchen wir mehr als den Einfluss von dem Herrn Jesus Christus und von seinem Werk? Und das ist nun nicht etwas, was vom Himmel herunterfällt als eine Erfahrung, die ich einfach mal machen muss und dann ist alles gut, sondern das ist das, was im Grunde ich erlebe, wenn ich zu den Füßen Jesu mich hinsetze und ganz ernst den Herrn Jesus Christus bitte und sage, Herr Jesus, mir fällt es so schwer, auf dich zu hören. Und mein Leben ist eines, wo ich eigentlich gerne was machen würde, aber es gelingt mir ja alles gar nicht. Es gelingt mir ja alles gar nicht, was ich machen möchte. Hilf mir doch, dass ich unter deinen Einfluss komme. Hilf mir doch, dass das Wort vom Kreuz meine Kraft ist. Das Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, O Haupt voll Blut und Wunden, war das Wunschlied von der Mutter vom Wilhelm Busch zu ihrem 80. Geburtstag. Was sollen wir singen? Die Söhne waren alle musikalisch, wollten was singen. Singt mir dieses Lied, o Haupt voll Blut und Wunden. Und da wird es so schön deutlich und klar, dass ihr das bewusst geworden ist, der Einfluss des Werkes Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha ist der einzige Einfluss, der mein Leben wirklich auch hat heilen können. All meine eigene Mühe und Anstrengung ist nicht in der Lage dazu gewesen. All mein eigener Fleiß, alles, was ich auch selber eingesetzt habe, es hat gar nichts dazu beitragen können, dass der himmlische Vater auf mich schauen konnte, sagen konnte, ach, was ist das für ein liebes Kind. Ne? Sondern das Haupt voll Blut und Wunden, das ist es gewesen, was mich heil gemacht hat. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Zuversicht für meinen Alltag, das Evangelium. Hier ist Kraft zu retten, hier ist Kraft zu erneuern, hier ist Kraft, mit meiner Sünde fertig zu werden, mit meinem Desinteresse, meiner Lust überhaupt auf Gott und sein Wort zu hören. Mir ist doch alles andere wichtiger und ich habe für alles andere viel mehr Zeit, als meine Knie zu beugen und den Herrn anzubeten oder auch ihm zuzuhören. Hier ist die Lösung, hier am Kreuz wo wir stehen und Josef und Arimathea und Nikodemus auch gestanden sind. Nun, ich hoffe, dass es für euch etwas ist, was ihr verstehen lernt. Den Einfluss, diesen Einfluss brauche ich. Der Herr muss mich verändern durch sein Werk, welches er an mir tut. Ich kann es nicht. Jetzt schauen wir zum Schluss dieses noch an, wo sie wirklich auch zeige, wie sehr der Herr sie verändern konnte. Und ich möchte euch das auch als Ermutigung mitgeben, wenn wir unseren Text jetzt also betrachten, den wir heute Morgen gelesen haben. Da heißt es, danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Schaut, eine Frucht des Wirkens Jesu an Josef von Arimathea war, dass er ein Verlangen nach Jesus Christus hatte. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn jetzt überlegt euch mal diese Situation. Er war also jemand, der angesehen war und reich war vom Hohen Rat. Und der Hohe Rat hatte nun eben nicht er selber, aber die andere hatte alle beschlossen, den Herrn Jesus Christus müsse wir kreuzigen lassen. Der muss umkommen. Und jetzt ist also seine eigene Stellung in dieser Welt eine, die dadurch in Gefahr kommen kann, dass er sich zu dem Herrn Jesus Christus stellt und sagt, ich möchte bei dem Herrn Jesus Christus sein. Ich möchte seinen Leib habe und möchte ihn beerdigen. Dieses Verlangen nach Jesus Christus, das kommt von dem Wirken, welches der Herr in seinem Herzen vollbracht hat. Und das ist mit einer von der allerschönsten Früchte in der Erlösung, wenn Gott uns erneuert, dass wir auf einmal das in unserem Herzen spüre diese Liebe zu dem Heiland. Das Verlangen, seine Stimme zu hören. Und auch die Freude daran, ihn zu sehen. Das ist nichts, was wir in dieser Welt finden können. Oder es ist nicht etwas, was wir in dieser Welt finden können. Es ist nicht etwas, was wir in uns selbst haben. In uns selbst haben wir kein Verlangen nach Jesus Christus. Von unserer Natur her sind wir Menschen, die vor dem Herrn Jesus weglaufen, ihn hassen und nicht ihm folgen wollen. Aber wenn nun der Herr in seiner Gnade, und das hat er bei Josef und Arimathea getan, wirkt, dann kann es sein, dass jemand, der ganz schüchtern war und so mehr oder weniger sich zurückgehalten hat, auf einmal ganz klar sagt, nun stelle ich mich zu dem Herrn Jesus Christus. Und jetzt gehe ich hin zu dem Pilatus und bitte um den Leib des Herrn Jesus Christus. Ich möchte bei Jesus sein. Ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Man kann in dem religiösen Prozess, der heute auf dieser Erde auch immer wieder wahrgenommen werden kann, in den unterschiedlichsten Gemeinden. In diesem religiösen Prozess kann man ganz vieles mitmachen und bei ganz vielen Dingen auch mit dabei sein. Aber das heißt noch gar nicht, dass ich wirklich ein Verlangen nach Jesus habe. Das ist etwas, was Gott mir schenken muss. Dass er mir groß wird und ich klein werde. Ich habe Lust abzunehmen, er aber muss zunehmen. Nun stelle ich dir diese Frage. Ne? Hast du Verlangen nach Jesus? Hast du dich gefreut, heute Morgen in deiner Bibel zu lesen, seine Stimme zu hören? Freust du dich jetzt von ganzem Herzen, sein Wort hören zu dürfen? Und wenn du das noch nicht hast, dann darfst du zu dem Herrn Jesus kommen und darfst ihm sagen, Herr Jesus, ich habe dieses Verlangen nicht, aber ich möchte es gerne haben. Ich habe gehört von Josef von Arimathea und wie er nun auch kommt, und um den Leichnam zu bitten, dass er ihn beerdigen kann. Dieses Verlangen, ich wünsche es mir von ganzem Herzen, dass ich es für mich haben kann. Legt es dem Herrn doch so hin. Was ist es, was wir brauchen heute, wenn wir uns als Christen darüber Gedanken machen, wie können wir wirksam sein? Sind es Strategien? Manchmal hat man den Eindruck, dass ganz viele glauben, es sind Strategien, Pläne, die wir brauchen, damit wir in der richtigen Weise vorgehen können. Wisst ihr, was wir am allermeisten brauchen und was uns jeder einzelne Mensch, ohne dass wir überhaupt ein Wort sagen, anmerken wird? Ein Verlangen nach dem Heiland, eine Liebe zu ihm und ein Leben mit ihm. Das ist das größte Zeugnis, was wir überhaupt auch geben können. Und wenn das fehlt, dann könnt ihr Strategien und Pläne haben und alles Mögliche auch euch überlegen, was ihr tun wollt. Aber das ist das, worauf es ankommt. Und so möchte ich euch das mitgeben, wenn Josef und Arimathea heute die Möglichkeit hat, zu uns zu schauen, dann würde er uns das genauso sagen. Der Herr hat es mir geschenkt, dass ich mich selber überwinden konnte. Meine ganze eigene Schwachheit und dieses sich schämen um Jesu Wille und gar nicht an die Öffentlichkeit reden. Der Herr hat mir dieses Verlangen gegeben in mein eigenes Herz. Und nun habe ich das auch tun dürfen. Ein Verlangen nach Jesus, das ist die Grundlage für mein ganzes geistliches Leben. Warum sollte ich sonst später? Warum soll ich sonst in der Bibel lesen? Nur damit ich dann nachher jemand anderem sagen kann, du, ich habe mein Kapitel heute gelesen. Toll. Aber hilft mir das wirklich etwas? Nein. Oh, der Herr möchte uns mit diesem Verlangen nach ihm erfüllen. Er möchte es uns genauso schenken, wie er es dem Josef von Arimathea geschenkt hat. Und dazu kommt noch jetzt aber, dass Josef von Arimathea und auch der Nikodemus eines noch wollen. Nicht nur, wir wollen jetzt dem Herrn Jesus also hier beistehe und ihn beerdige, sondern sie wolle ihn in seiner Schönheit sehen. Wie komme ich darauf? Nun, ganz einfach, wenn ich das hier lese, in Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegten. Der Leichnam wurde hergerichtet, damit er schön ausschaut. Ich will es mal so mit unseren Worten, wie wir heute auch unsere Leichname herrichten, das mache ja besonders dann die Bestatter, ausdrücken. Da wird die Person schön angezogen, gewaschen und alles wird schön hergerichtet. Manchmal ist bei der Beerdigung dann noch ein Bild zu sehen von dieser Person, nicht alt und leidend und schwach, sondern wahrscheinlich eher, wo diese Person noch auf der Höhe seiner Kraft war und schön anzusehen war. Schaut, das ist etwas, was auch bei Josef und von Arimathea und bei dem Nikodemus zu sehen ist. Sie wolle seine Schönheit sehen und sie erhalten. Das ist ja nun etwas ganz Besonderes gewesen, als sie den Herrn Jesus vom Kreuz heruntergenommen haben. Da war er voller Blut und Wunde und alles war auch gar nicht ansehlich. Und dann haben sie diese Salbe genommen, haben ihn gereinigt und sie wünschte sich von ganzem Herzen, ihn in der Schönheit sehen zu können, wie er ihnen sich auch geoffenbart hatte die ganze Zeit über. Jemand, der 33, 34 Jahre alt war, ein junger Mensch, ne? Wahrer Gott und wahrer Mensch. und nun als wahrer Mensch gestorben. Und sie wolle seine Schönheit sehen. Das ist etwas, was Gott in seinem Herzen durch seinen Geist bewirkt. Das ist das eigentliche Werk des Heiligen Geistes, den Sohn Gottes zu verherrlichen und ihn in seiner ganzen Schönheit und Herrlichkeit uns zu zeigen. Und das ist es auch, was im Grunde genommen der Herr seine eigenen Kinder auf das Herz legt und was er ihnen auch schenkt als etwas, wo sie haben dürfen, als eine Frucht, sodass sie das für sich aus sagen, ich möchte den Herrn Jesus sehen. Die Griechen, als sie zu dem Herrn Jesus Christus gekommen sind, haben sie genau das gesagt, wir wollen den Herrn Jesus Christus sehen. Nun, man kann mit nichts anderem überhaupt zufrieden sein oder zurechtkommen. Nichts anderes vermag uns zu erfüllen in unserem Menschsein, weil wir von Gott geschaffen wurden. Wir müssen den Herrn Jesus Christus schauen und uns an ihm erfreuen, seine Schönheit wahrnehmen. Und genau das möchte der Herr auch in unserem Herzen wirken. Wenn ihr für euch in eurer stillen Zeit in der Bibel lest und die Stimme Gottes, also das Wort Gottes, wenn ich das mal so sage, dann hört, dann dürft ihr wissen, dass das Anliegen des Vaters ist, seinen Sohn zu verherrlichen. Und dazu gibt er all seine Kraft uns und schenkt uns seinen Beistand, dass wir selber uns an seinem Sohn freuen können und ihn in seiner Schönheit betrachten. Und diese Schönheit auch uns etwas ist, was wir erhalten wollen. O Herr, es ist Abend geworden und der Tag hat sich geneigt, bleibe bei uns. Das sagen die Emmaus-Jünger in ihrer Situation, wo sie den Herrn noch gar nicht als den Herrn erkannt haben. Aber seine Worte, seine Unterweisung war ihnen schon so ein großes Segen, dass es ihnen klar war, hier spricht Gott mit uns. Bleibe bei mir, bleibe bei uns. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Nun, wollen wir nicht darin auch wachsen, dass unser Verlangen eines ist, dass wir nicht nur jetzt die Schönheit dieser Welt uns ansehen. Oh, sie ist schön, Gott hat sie wunderschön geschaffen. Aber nichts vermag die Schönheit des Erlösers zu übertreffen. Die Schöpfung ist wunderschön, aber der Erlöser ist viel schöner. In dem schönen Lied, was wir als singen, mir fällt das jetzt nicht vom Titel ein, wird es aber genauso ausgedrückt, dass der Herr in seiner Schönheit die ganze Schönheit und Herrlichkeit der Schöpfung übertrifft. Wie viel vermag der Herr uns noch zu zeigen von seiner Schönheit? Und er möchte es euch zeigen, wie schön und herrlich er ist. Er möchte es euch zeigen. Oh, lasst euch einladen, dass ihr es für euch auch kennenlernt. Nun, ich bin gleich am Schluss angekommen. Das Letzte und Dritte, was sie selber in diesem Augenblick tun, Josef und Arimathea und auch der Nikodemus, das ist, dass sie ihm einen Ort bereiten, eine Stätte, wo er sein kann. Nur für kurze Zeit, bis er dann auch aufersteht. Da heißt es also, es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war, dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, die Leute vom Hohen Rat, hatten normalerweise die Angewohnheit, Verbrecher ganz schändlich zu beerdigen. Und das wird in Jesaja 53 auch zum Ausdruck gebracht. Und dann wird gesagt, aber Gott hat es anders vorgesehen gehabt. Er hat seinen Sohn, als er Mensch geworden ist und am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, in das Grab eines Reichen gelegt, eines Angesehenen. Sie haben ihm eine Stätte bereitet, wo er sein kann. Wisst ihr, das ist nun etwas, wo, ja, ich möchte es mal so sagen, wo ein Kind Gottes dann dahin kommt, dass es sagt, nun, wenn der Herr Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, Und wenn er mich errettet und erkauft hat, und wenn ich nun auch so ihn lieb hab gewinnen könne und auch Verlangen nach ihm habe und seine Schönheit dann auch wahrnehmen darf, dann möchte ich für ihn eine Stätte bereiten, wo er sein kann. Oh, lasst uns das mal überlegen in den nächsten Tagen, wenn wir durch Ostern hindurchgehen und auch die Zeit danach durchaus, aber vor allem auch mal die Tage, wie können wir ihm eine Stätte bereiten, dass er da sein kann. Also stellt euch euer Kaffeetrinken vor, stellt euch euren Besuch vor, die Familie, die ihr vielleicht eingeladen habt oder was auch immer, egal was ihr macht oder tut, was auf euch zukommt. Wäre das nicht wunderschön, wenn ihr in all dem dann auch sagt, nun, das ist mir ein Anliegen, dass ich jetzt auch hier ihm einen Platz bereite. Und jetzt möchte ich, dass er auch wahrgenommen wird. Er hat es doch verdient. Er ist der aus dem Grund, wie er überhaupt geschaffen wurde und das Universum existiert. Warum existiert es? Nicht, weil ein Urknall einmal also da war, sondern weil Gott das Universum geschaffen hat. Und er hat es geschaffen für seinen Sohn. Es ist alles zu ihm hin geschaffen und für ihn und durch ihn geschaffen worden. Wäre es nicht dann auch für uns nur angemessen, dass wir sagen, in dem ganzen Trubel also dieser Welt und unseres Lebens in dieser Welt, wollen wir immer wieder darauf Acht haben, dass er einen Platz bekommt. Meine Erfahrung aus den vergangenen, ja, jetzt muss ich mal, also 40 Jahre, seitdem der Herr mich errettet hat, ist die, dass man Feste feiern kann und das Leben genießen kann und ganz oft vergisst, ihm einen Platz zu schaffen, wo er auch mit uns reden kann. Und so in dem Sinn, jetzt wollen wir doch noch mal uns versammeln und auf das Wort Gottes hören. Und wenn es nur eine Andacht ist, die ich vorlese, oder ein Abschnitt aus den Psalmen oder aus der Evangelie, aber ne, das ist das Anliegen von Josef und Arimathea und Nikodemus gewesen. Wir wollen ihm einen Platz bereiten. Wäre das nicht etwas ganz Wunderschönes, wenn Kinder Gottes in ihren ganzen Feiern und in ihrem Leben immer wieder auch das als Anliegen habe. Und wenn wir jetzt gut gegessen und gut getrunken haben und gut uns unterhalten haben und alles, alles, alles auch da war, aber jetzt wollen wir noch einmal schauen, dass der Herr Jesus einen Platz hier in der Mitte findet, dass wir auf ihn hören. Nun wollen wir ihn auch reden lassen zu uns. Das fehlt ganz, ganz oft, wisst ihr? Das ist unwahrscheinlich angefochten. Und es ist etwas, worum man kämpfen und ringen muss. Das ist meine Erfahrung, wo man immer wieder auch ermutigen muss. Also die junge Generation jetzt, nicht? Wenn ihr eure Familienfeier feiert und wenn ihr eure Geburtstage und Feste feiert, nicht? Werdet ihr dann es auch als Anliegen haben, zu sagen, so. Und jetzt werden wir alle still und beugen unser Haupt vor dem, der uns geschaffen hat und der für Sünder am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, um ihm Raum zu geben, den Raum, den er verdient hat. Wir müssen es machen, es ist wichtig. Und das ist etwas, was der Herr uns schenken kann, ne? Dass wir bei allem, wo wir auch so immer wieder als wichtig und notwendig ansehen, dass wir sagen, da muss er jetzt auch Platz und Raum haben, dass er mit uns reden kann und sich offenbaren kann und verherrlicht wird. Und das werden uns die Menschen abspüren, wenn sie vielleicht auch manches Mal gar nicht wahrnehmen können, was wir ihnen da sagen und warum. Also wird es tun. Aber sie werden uns das abspüren. Das sind wirklich Menschen, die die Bibel und den Herrn Jesus Christus lieb haben. Das sind Menschen, die darauf ganz große Wert legen. Oh, was ist das für eine Quelle des Segens, wenn da auch wieder wir von unserer Seite im Gebet darum ringe, aber auch ganz praktisch im Leben immer wieder diesen Raum schaffe, So, und jetzt schlagen wir kurz die Bibel auf. Und jetzt lassen wir ihn zu uns reden. Er, der das Recht hat, unser Leben zu führen und zu leiten. Nun, ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr, du hast ein großes, wunderbares, herrliches Werk an Nikodemus und Josef von Arimathia getan. Du hast sie in deine Schule genommen und du hast dort am Kreuz auf Golgatha dich dahingegeben als Lamm Gottes. Sicher standen sie mit dabei und habe es gesehen. Und die viele, viele Tage zuvor, wo sie teilhatte an deinem Werk. O Herr, wir sind dankbar, dass wir heute die Bibel haben, die uns von deinem Werk auch berichtet. Und wir können es nachlesen und können unter diesen gewaltigen Einfluss des Evangeliums kommen. Hilf uns, dass wir das für uns auch lieb gewinnen, dass wir mit Freude auf dein Wort hören und dieses Verlangen habe nach dir, diese Liebe zu dir, ja auch diese Freude an deiner Schönheit und auch den Wunsch, dass du Platz findest in unserem Leben und jeder, der zu uns kommt, soll das wissen, dass wir zu dir gehören. O Herr, hilf uns und leite uns da auch weiter an, dass wir auch nach außen hin ein Zeugnis sein können zu deiner Ehre. Amen.